Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Für viele ist eine richtig kostbare Kaffeemaschine einfach essentiell. Andere sehen gerade in diesem Ding den Inbegriff dekadenter Überflussgesellschaft. Teure Kaffeemaschinen sind ein gutes Beispiel dafür, wie Dinge, die wir besitzen, schon auch eine Menge über uns selbst verraten. Was genau, das besprechen wir gleich hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Wir begeben uns jetzt in die bunte, mitunter auch herrlich, schrullig, skurrile Welt der Cinephilie, der Begeisterung für die versteckten Schönheiten des Kinos, abseits von Blockbustern und Starrummel. Der Anlass ist allerdings ein ausgesprochen trauriger. Am Sonntag ist nämlich der Kölner Regisseur, Produzent, Schauspieler, Kurator und Kinobetreiber Bernhard Marsch mit nur 63 Jahren gestorben, und zwar bei einem tragischen Verkehrsunfall auf dem Weg zum Filmclub 813, der ihm so wichtig war. Dieser Filmclub 813, das ist ein ehrenamtlich betriebenes, ja man kann wirklich sagen, Kultkino in Köln, dem Bernhard Marsch lange vorstand. Und ich bin jetzt verbunden mit Felix Mende in Köln, Kurator, ebenfalls Filmclub-Mitglied und eben auch Weggefährte von Bernhard Marsch. Schönen guten Tag, Herr Mende.
Hallo.
Der Filmkritiker Lukas Förster, der schreibt in einem Nachruf, Bernhard Marsch gehörte zu den Menschen, die man nicht mehr vergisst, auch wenn man ihnen nur einmal im Leben begegnet ist. Mitunter habe Marsch die Filmrollen auf einer Sackkarre eigenhändig ins Kino kajolert. Seit wann kannten Sie denn eigentlich Bernhard Marsch und erinnern Sie sich möglicherweise auch noch an Ihre allererste Begegnung?
An die allererste nicht mehr ganz genau, und ich weiß auch gar nicht genau, wann ich ihn kennengelernt habe. Ich nehme an, das war so vor 14, 15 Jahren, da war ich um die 15, 16 Jahre alt, durfte das erste Mal allein in Köln ins Kino gehen und bin dann auf diesen Ort gestoßen und war ganz schnell völlig fasziniert von dieser kuriosen Ansammlung an völlig irrsinnigen Filmbegeisterten, die da auf und ab gingen. Und deren Ringleader und deren Zentrum sozusagen war immer Bernhard. Der saß immer an der Kasse. Und als ich dann erkannt habe, nach ein paar Besuchen, okay, der erkennt mich wieder, zu dem baue ich jetzt irgendwie einen Kontakt auf, habe ich ihm eine Mail geschrieben mit Filmen, die ich gerne mal da sehen würde. Und dann kam zurück, naja, komm doch einfach bei einer Sitzung vorbei, dann kannst du hier direkt mitmachen. Und ab da steckte ich dann eigentlich schon knietief da drin. Und Bernhard hat mir wirklich völlig dünkelfrei dann Tür und Tor geöffnet, mich da auszutoben an diesem Ort, an dem man eben so wild mit Filmgeschichte experimentieren kann und der so ein Fixpunkt dieser nicht kommerziellen Off-Kino-Szene ist.
Und,
genau, er hat mich da eingeladen und dann, ja.
Lässt sich denn eigentlich sagen, was Bernhard Marsch als Leiter dieses Kölner Filmclubs 813, was ihn da im Hinblick auf das Programm besonders interessiert hat?
Das kann man so leicht auch gar nicht eingrenzen. Das war ziemlich viel und auch Sachen, die ihn nicht interessiert haben, aber wo eben andere Mitglieder sagten, das will ich zeigen, die hat er dann auch mitgenommen. Nur als ein Beispiel, also ich habe zum Beispiel im Filmclub überhaupt erst das Kino der DDR kennengelernt, weil er ganz regelmäßig DEFA-Filme dort programmiert hat, was sonst in Westdeutschland wirklich sonst einfach niemand macht. Mhm. Aber genau, wenn man es wirklich so ein bisschen eingrenzen will, sind es sozusagen die Außenseite des bundesdeutschen Kinos der 60er und 70er vor allen Dingen. Also Leute, die jetzt weder klassische Autorenfilmer oder Underground-Filmer waren, aber Leute, die jetzt auch nicht wirklich dem Kommerzkino angehörten und sich so ihre ganz eigenen ästhetischen Nischen sozusagen ausgegraben haben, in denen man auch noch ganz viel, immer noch ganz viel erforschen kann. Und da wiederum ist so ein bisschen der Fixpunkt die sogenannte Münchner Gruppe. Die ist durch einen Film tatsächlich besonders bekannt, nämlich durch Zur Sache Schätzchen von Mace Beals mit Werner Enke. Das war jetzt so der eine große Kassenerfolg, aber eigentlich ist das auch eine Ansammlung von Leuten, die jetzt nie darauf bedacht war, groß kommerziell zu arbeiten, sondern die sich eben so definiert hat über diese Verstrickung auch von Kino und Leben. Dazu gehören Leute wie, wen haben wir noch, Rudolf Thomé, Klaus Lemke. Oder, und da komme ich jetzt nochmal auf jemanden, der Bernhard besonders wichtig war, Maran Gossow. Das war ein Exil-Bulgare, eigentlich erfolgreicher Schriftsteller in Bulgarien, der in Deutschland dann aber noch eine ganz irrsinnige Filmkarriere hingelegt hat. Und von dessen Film war Bernhard besonders begeistert und hat sich ihrer wirklich so ein bisschen angenommen. Also nicht in dem Sinne, dass er das Material bekommen und sich draufgesetzt hat, sondern das wirklich mit diesen Filmen durch ganz Deutschland, eigentlich auch durch die ganze Welt getourt. In jedem Kino, in dem er vorbeikam, hat er gesagt, wollte er nicht mal die tollen Filme von Maran Gossow zeigen. Also jeder Filmemacher kann sich eigentlich nur wünschen, dass er jemand hat wie Bernhard, der sich dermaßen für das eigene Werk einsetzt.
Wenn jemand stirbt, dann ist ja immer die Frage, was so von der Person bleiben wird. Und hier fragt man sich vielleicht, sind es die Filme oder ist es die Arbeit für den Filmclub 813 oder kann man das in diesem Fall sowieso überhaupt nicht trennen?
Nee, das kann man bei Bernhard wirklich, wirklich nicht trennen. Also er war, wenn man das auf einen Begriff vielleicht fassen will, ein Lebenskünstler durch und durch, in dem der ganz viel in sich vereint hat. Eben auch in seiner Filmarbeit für die Kölner Gruppe, für die er gerade, mit denen er in den 90ern besonders Kurzfilme gemacht hat, eine ganze Menge, in denen sich einfach seine Haltung zum Leben und zum Kino so völlig untrennbar ausdrückte. Und genau, also man kann jetzt sich einzelne Sachen immer rausgreifen, aber die waren eigentlich Teil dieses großen Gesamtkunstwerk Bernhard sozusagen. Was jetzt als konkretes Vermächtnis vielleicht bleiben wird, ist, also für viele von uns, die ihm nahestanden, selbstredend so der Freund Bernhard, der ganz viele Leute darin, wie er sein eigenes Ding durchgezogen hat, wie eigentlich sonst niemand, den man kennt, total beeindruckt und inspiriert und berührt hat. Und ganz konkret sicherlich auch noch der Filmclub 813, für den er sich eben dermaßen mit Haut und Haaren eingesetzt hat, wie man sich es kaum vorstellen kann und sich da oft auch gegen herbe Widerstände durchdrücken musste. Und da müssen wir jetzt eben sehen, dass wir das fortführen in seinem Sinne.
Felix Mende ist Kurator und eben auch Mitglied im Kölner Filmclub 813. Wir haben uns gemeinsam mit ihm an den Filmenthusiasten Bernhard Marsch erinnert, der am vergangenen Sonntag im Alter von nur 63 Jahren bei einem tödlichen Autounfall verunglückt ist. Vielen Dank für das Gespräch. Gute Orte für Kultur, so heißt unsere kleine lose Reihe hier im Kompressor, in der wir auf coole Orte für Subkultur schauen, die jenseits der Metropolen liegen. Wir fragen, was macht die Kunst, wo der rote Teppich selten ausgerollt wird? Was leisten Leute an Orten, wo das kulturelle Angebot eben nicht riesig ist und auch mal erkämpft werden muss? So ein guter Ort für Kultur, der findet sich auch auf einem Hof im schleswig-holsteinischen Schiphorst. An diesem Wochenende steigt dort das Avantgarde-Festival Three Days of Utopia. Endlich wieder, kann man sagen, nach 6-jähriger Pause. Und den Hut auf hat inzwischen Jeanne-Marie Barin. Mit ihr sprechen wir. Herzlich willkommen.
Hallöchen, schön, dass ich da sein darf.
Three Days of Utopia, das ist schon ja ein sehr programmatischer Titel. Da steckt schon eine ganze Menge drin von dem Geist dieser ganzen Unternehmung. Es geht ums Kollektiv, es geht ums gemeinsame Erleben. Wie würden Sie schildern, was da passiert in Schiphorst?
Ich glaube, in Schiphorst kommen für diese 3 Tage Menschen aus der ganzen Welt zusammen, die Lust haben zu experimentieren, offen zu sein und Dinge fernab des Mainstreams zu erleben. Und das nicht nur auf der Bühne, sondern neben der Bühne, in der Küche, im Himmel, unter der Erde, also alles, was geht.
Jetzt hat die erste Ausgabe 1996 stattgefunden und zwar initiiert von ihren Eltern. Ihr Vater ist der Faustgitarrist Jean-Hervé Perron. Gemeinsam mit ihrer Mutter Carina Varin haben die beiden damals schon auf diesem Hof in Schiphorst gewohnt. Sie selbst waren damals 6 Jahre alt. Haben Sie eigentlich noch Erinnerungen an diese Anfänge?
Ja, vage. Also es war tatsächlich auf einer Gutsdomäne direkt um die Ecke, nicht bei uns auf dem Hof am Anfang. Viel größeres Gelände, riesen Hallen. Es gab eine Sleeping-Performance von einem Schäfer mitten in seiner Herde. Oder es ist keine Legende, es ist wahr, aber ich erinnere mich nicht selbst. Ich bin wohl bei der ersten Ausgabe irgendwann auf dem Tresen eingeschlafen. Meine Mutter hat die letzte Schicht gemacht und die Biere einfach über mich rüber weiterverkauft. Also ich war schon immer mittendrin und dabei.
Okay. Und Sie sind dann aber über die Jahre auch immer mehr da reingewachsen. 2014 haben Sie dann das Booking und die Leitung übernommen. Aber die Geschichte bleibt in gewisser Weise ein Familienunternehmen, oder?
Absolut. Also das Ganze ist natürlich auch verwurzelt in dem Vitamin B, wie man so schön sagt, meines Vaters. Also welche Acts da gespielt haben, das sind Freunde und Freundinnen von und weiter so. Die sind weiter dabei. Ohne die wird's nicht gehen. Die wohnen weiterhin auf dem Hof, ich nicht. Also sie stellen schon mal die Infrastruktur zur Verfügung. Und ähm, ich ich möchte es und ich könnte es ohne sie nicht tun.
Hm. Jetzt ist die Band Faust eben ja so eine wirkliche Krautrock-Legende. Es kommen internationale Künstlerinnen und Künstler. Und dann hat man ja aber dieses Schiphorster-Publikum. Also da prallen echt Welten aufeinander. Aber das macht das Ganze vielleicht auch so besonders.
Ja, also für uns ist es total wichtig. Die SchiphorsterInnen haben auch freien Eintritt. Das ist, um so viele, sag mal, Hemmschwellen wie möglich abzubauen, einfach vorbeizugucken. Das nehmen die auch gerne wahr, kommen dann oft am Sonntag und gucken mal, was so los ist. Wir achten aber bei unserem Booking, unserem Programm nicht darauf, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Und ich empfinde das als extremst wichtig. Also es ist aber auch wichtig für die internationalen Gäste aus dem städtischen Raum, mal auf dem Land zu kommen und zu sehen, was da eigentlich alles möglich ist und was es da alles nicht gibt.
Jetzt braucht es solche Orte für gemeinsames Erleben möglicherweise im Augenblick wieder besonders, vielleicht mehr denn je. War das auch ein bisschen Ihr Gefühl?
Das ist der Grund, warum wir wieder da sind. Hm. Also 2019 haben wir unser utopistisches, idealistisches, anarchistisches Festival überhaupt gemacht. Es hat super funktioniert und wir dachten, okay, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Nochmal schaffen wir das so nicht. Ich bin auch andere Wege gegangen. Und jetzt ist es ganz klar, wir brauchen Orte, die Safe Space sind für alle Menschen, so wie sie sein möchten. Das wollen wir bieten, das verteidigen wir. Und ich glaube, nicht nur auf dem ländlichen Raum, aber da ist natürlich der Kontakt und der Austausch auch manchmal viel näher. Also man lebt weniger aneinander vorbei. Ist uns halt auch ganz bewusst, dass es da dringender denn je benötigt wird.
Jetzt steht dieses Festival ganz im Geiste von Happening, Fluxus, Dada, Experiment. Ist das bis heute so geblieben?
Ja. Definitiv. Also das ist mir persönlich auch wichtig. Ich komme ja auch aus der bildenden Kunst. Ich sehe tatsächlich aber, habe da irgendwann dann so mit der sozialen Plastik natürlich in Berührung gekommen, Fluxus, Dada. Und für mich sind wirklich alle AkteurInnen mit ihren Tätigkeiten gleichwertig relevant für, sagen wir mal, den Erfolg des Festivals, des Happenings. Da geht es nicht um finanzielle Erfolge, sondern um zwischenmenschliche.
Wenigstens in der Vergangenheit war das Ganze auch relativ hierarchiefrei, auch dahingehend, dass es gar keine Unterteilung gab in Backstage, in wer darf wohin. Ist das bis heute so geblieben?
Ja, das bleibt so. Das werde ich auch bis zum Schluss verteidigen. Und die KünstlerInnen, die sich das nicht vorstellen können, die können dann vielleicht auch einfach woanders spielen. Also wer sich darauf nicht einlassen kann, der hat dann vielleicht so Teil des Spirits, des Geistes dann schon nicht in sich und würde dann vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz sein.
Ganz konkret mit Blick auf das kommende Wochenende. Wer kommt diesmal? Wer sind Ihre speziellen Lieblinge, Highlights, auch wenn das sicher schwierig ist, da so Leute hervorzuheben?
Ja, das ist immer schwierig. Ich war natürlich aber auch darauf vorbereitet. Genau, also ich dachte, ich würde irgendwie gern über eine Installation sprechen, die auch gerade schon aufgebaut wird. Deswegen bin ich da jetzt irgendwie sehr berührt von, weil ich den Aufbauprozess mit erlebe. Das ist von dem bildenden Künstler Ole Blank, der einen Sounddome aus 20 Speakern gebaut hat. Und es ist eine total geopolitische, poetische Arbeit, denn er ist weit über einen Monat die gesamte europäische Außengrenze am Meer entlang abgefahren und hat dort Soundaufnahmen gemacht von den Wellen und bildet da quasi einen fantastischen Raum, den es so nicht gibt, einen utopistischen Ort, den man auf dem Heuboden dann genießen kann. Und ich finde, da sind so viele Parallelen zu dem Festival, also die Erschaffung von Orten, das Utopistische, das Andere, das subtil, poetisch, politische und da freue ich mich ganz doll drauf. Und sonst freue ich mich, dass wir so ein bisschen uns geschüttelt haben und viele der alten HeldInnen nicht dabei sind. Das ist auch ganz bewusst, sondern wir sehr viele junge Stimmen und Musikerinnen aus der experimentellen Szene dieses Jahr auf die Bühne bitten. Ja.
Das 3 Days of Utopia Festival steigt also jetzt am Freitag, geht bis Sonntag. Die 3-Tagestickets sind schon alle weg. Schiphorster haben freien Eintritt und es gibt noch Tagestickets. Die kosten zwischen 25 und 35 Euro. Campen ist auch gut möglich. Jeanne-Marie Varin leitet das Festival. Ganz, ganz herzlichen Dank und ein schönes Festival wünschen wir Ihnen.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Vor dem Louvre in Paris bilden sich immer lange Schlangen. Gestern aber waren sie noch länger. Das meistbesuchte Museum der Welt konnte anders als sonst erst am Nachmittag öffnen. Grund war ein wilder Streik des Personals an den Kassen bei den Museumswärtern und Sicherheitsleuten. Sie protestierten damit gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen und eine chronische Unterbesetzung. Innerhalb von 15 Jahren, seien rund 200 Vollzeitstellen abgebaut worden, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft Südculture Solidaire. In der Folge entstünden verschlechterte Besuchsbedingungen auch für das Publikum. Die Museumsleitung hatte schon im Januar Alarm geschlagen und angegeben, der Louvre sei zu voll. Frankreichs Präsident Macron versprach daraufhin, bis 2031 soll zur berühmten Glaspyramide ein weiterer Eingang hinzukommen. Der Choreograf Christian Spuck ist erst seit knapp 2 Jahren Intendant des Staatsballetts Berlin. Jetzt wird er mit dem Deutschen Tanzpreis geehrt, der höchsten Auszeichnung der Sparte hierzulande. Damit würdigt die Jury seine, Zitat, mutige, klare und herausragend erfolgreiche Arbeit. Die Süddeutsche Zeitung führt aus, Spuck habe in Berlin ein exzellentes Team um sich versammelt, mit dem er den jahrelang dahindümpelnden Staatsballett-Tanker tatsächlich flott bekommen habe. In der kommenden Saison zeigt die Kompanie das Leben der Tanzlegende Nureyev des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov. Am Moskauer Bolschoi-Theater war die Produktion 2023 nach politischem Druck abgesetzt worden. Anhaltende Dürren, vermehrte Überschwemmungen und der Verlust von Ökosystemen. Die Auswirkungen des Klimawandels bedrohen auch historische Gärten und bewirtschaftete Kulturlandschaften. Sich an diese Veränderungen anzupassen, dabei hilft ein Programm der privaten Organisation World Monument Funds. Jetzt sind 5 neue Standorte aufgenommen worden, zum Beispiel der Central Park in New York, der bereits 1859 als Landschaftspark eingerichtet wurde. Aus Nigeria ist ein unberührter Wald mit dem Namen Osun-Osogbo-Hain dabei. Er gilt der westafrikanischen Yoruba-Religion als Wohnort einer Fruchtbarkeitsgöttin und wurde von einer österreichischen Künstlerin mit neuartigen Skulpturen und Schreinen versehen. Deshalb gehört er seit 2005 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die anderen Projekte sind in Mexiko, Peru und Großbritannien. Die Band Los Alegres del Barranco ist in Mexiko weithin bekannt und wurde zuletzt noch bekannter, als sie bei einem Konzert ein überlebensgroßes Bild eines gesuchten Drogenbarons auf eine Leinwand warf. Dazu erklang eine Ballade, die Drogen und Gewalt verherrlicht. Diese sogenannten Narco-Corridos sind die popkulturelle Seite der Bandenkriminalität. Etliche Musiker schlagen daraus ein gutes Geschäft. Gegen Los Alegres del Barranco wird wegen des Vorfalls mit dem Bild allerdings ermittelt. Offenbar als Entschuldigung veröffentlichten die Musiker jetzt ein Lied gegen den Drogenhandel. Die Staatsanwaltschaft von Jalisco reagierte laut mehrerer Zeitungen mit der Feststellung, dass die Verbreitung einer positiven Botschaft die Möglichkeit zur Einstellung des Verfahrens eröffne. Der Fall heizt die Debatte über den Umgang mit Narco-Corridos weiter an. Etwa ein Drittel der mexikanischen Bundesstaaten haben sie schon verboten. Präsidentin Sheinbaum sprach sich gegen eine Zensur aus, will aber gewaltfreie Songs fördern.
Haben Sie sich jemals gefragt, was Ihr Smartphone, Ihre Kaffeemaschine oder Ihre Turnschuhe über Sie verraten? Wir neigen ja dazu zu glauben, dass unsere Konsumentscheidungen Ausdruck unserer individuellen Freiheit sind und übersehen dabei oft, wie sehr unser Geschmack mit unserer sozialen Herkunft verknüpft ist. Genau diese Verbindung steht im Mittelpunkt einer Ausstellung im Berliner Museum der Dinge. Milieudinge, Klasse und Geschmack heißt die Schau. Und der Kulturwissenschaftler Alexander Renz ist der Kurator. Jetzt sind wir am Telefon miteinander verbunden. Schönen guten Tag.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Bevor wir tiefer in die Ausstellung eintauchen, noch mal ganz kurz: Ihr Museum gehört zum Werkbundarchiv. Für alle, die diesen Deutschen Werkbund und das Museum der Dinge vielleicht nicht kennen, können Sie uns kurz schildern, was dieser Werkbund ist und welche Art von Dingen es in Ihrem Museum zu sehen gibt?
Gerne. Der Werkbund, der Deutsche Werkbund, war eine Institution, ein Verband, 1907 gegründet, zur Zeit der Lebensreformbewegung, mit dem Ziel, Dinge gut und modern zu gestalten, in der Überzeugung, dass nicht nur wir was mit Dingen machen, sondern auch die Dinge mit uns. Und man könnte sagen, es ist so eine Art Vorläufer des Bauhauses. Es gibt da auch viele personelle Fortsetzungen dann in Zeiten des Bauhauses. Der Werkbund ist selten als der Werkbund in Erscheinung getreten, aber es gab ganz viele Firmen, die im Werkbund organisiert waren. Und deswegen war er eigentlich sehr, sehr einflussreich, auch zumindest in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis in die 60er, 70er hinein. Und der Werkbund hatte eine, kann man schon so sagen, bürgerliche Vorstellung von der guten Form und einem richtigen Geschmack. Und die hat er versucht, mit verschiedenen Mitteln unter die Leute zu bringen. Es gab spezielle Werkbundkisten, in denen in Schulen gelernt werden sollte, was gute Dinge sind. Es gab Warenkunden, also Bücher für den Handel, in dem darauf hingewiesen wurde, was gut designte und gestaltete Sachen sind. Und hat so versucht, sozusagen seine Vorstellung von Geschmack in die Bevölkerung zu bringen. Und damit fangen wir sozusagen auch in der Ausstellung an, um das zu thematisieren, nämlich wer ist denn eigentlich der Werkbund und von welcher Position heraus spricht er und was ist denn da die richtige und gute Gestaltung. Und vielleicht noch kurz zum Museum selber, der zweite Teil des Titels, Werkbund Archiv Museum der Dinge. Also Museum der Dinge bezieht sich darauf, dass wir auch ganz allgemein Alltagskultur unter den Bedingungen der industriellen Massenproduktion sammeln. Also diese Art von klarer, moderner Gestaltung stellen wir gegenüber dem, was Massenkonsum, was so die alltägliche, die banale, die einfachen Dinge sind.
Jetzt haben wir in Ihren Schilderungen ja auch doch schon so ein paar Wertungen gehört, also ja, der gute Geschmack, die richtigen Dinge. Und wenn wir über Milieudinge hören, dann denkt der eine oder die andere vielleicht auch gleich an den französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Der hat 1979 ein bekanntes Buch geschrieben, Die feinen Unterschiede. Und da macht er klar, dass Geschmack eben längst nicht nur persönlicher Ausdruck ist, sondern auch ein sozialer Marker, also dass unsere Vorlieben ganz oft unbewusst dazu dienen, uns auch von anderen abzugrenzen, eine Zugehörigkeit zu zeigen. War Pierre Bourdieus Theorie auch Grundlage dieser Ausstellung?
Das kann man so sagen. Das haben Sie sehr, sehr schön. Ich wäre gleich drauf gekommen, aber so ist es natürlich noch besser. Genau. Also ich habe ja auch Kulturwissenschaft studiert, deswegen begleitet mich Pierre Bourdieu schon sehr lange. Und genau diese Publikation, diese Studie aus Frankreich der 70er, die feinen Unterschiede, war sozusagen ein bisschen der Ausgangspunkt, weil was Pierre Bourdieu ganz toll macht, im Vergleich zu Klassen- und Schichtmodellen, die davor existiert haben, dass er die lebensweltliche Komponente mit reinbringt. Also er hat in diesem Buch, und das haben wir auch in der Ausstellung, gibt es den Raum der Lebensstilen, in dem er kulturelles und ökonomisches Kapital in so ein Koordinatensystem bringt und darin verschiedene Berufsgruppen verbindet mit Hobbys, mit Konsum, mit Freizeitgestaltung. Und das macht erstens total Spaß, da einzutauchen und zu gucken, auch wenn es ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Aber wenn man dann liest, dass der höhere Angestellte als Hobby Grillen hat und Aznavour hört, dann ist man irgendwie direkt, es wird anschaulich. Und gleichzeitig wird aber auch total klar sozusagen, dass es da Unterschiede gibt. Und was sozusagen das zurückbindet, dann total schön zum Werkbund wieder, ist die Frage, wer bestimmt denn dann da, wer welchen Geschmack hat und haben darf. Und das macht eben Bourdieu auch schön, weil er vergisst eben nicht, dass das ökonomische Kapital, also ganz profan das Geld und die Herkunft im Sinne von Bildung, Bildung zu Hause und Bildung in der Schule, ganz entscheidenden Einfluss darauf hat, was ich mag und was ich konsumiere und was ich auch nach außen stelle, sozusagen, um mich als Person auszudrücken.
Herr Renz, wenn wir jetzt mal auf Sie als Person und Kurator kommen, wie und mit welchen Dingen haben Sie sich denn zuerst beschäftigt, als Sie angefangen haben, über diese Ausstellung nachzudenken?
Angefangen haben wir tatsächlich, also ich habe das natürlich nicht alleine gemacht, sondern wir haben das hier im Team und vor allem mit meiner Kollegin Imke Volkers kuratiert. Aber so meine Ausgangsidee war tatsächlich genau diese Bourdieu-Studie, in denen es tolle Fragebögen gibt nach, wo kaufen Sie Ihre Möbel, wie tragen Sie Ihr Hemd und solche Sachen. Und die erste Idee, der erste Versuch war sozusagen, das ins Heute zu übertragen. Und da haben wir aber gemerkt, in dem Moment, in dem wir das tun, also ein Beispiel wäre zum Beispiel Kaffeekonsum. Also dann würde einem, oder ist uns am Anfang irgendwie so plakativ eingefallen, Filterkaffeemaschine, Nespresso-Maschine, Siebträgermaschine, Mokka-Kännchen, löslicher Kaffee oder so, dass wir sozusagen Reihen bilden, die wir ausstellen und zu denen sich dann Leute verhalten. Und dann hat bei uns sozusagen der erste Zweifel eingesetzt, wen wir eigentlich da dann ausstellen und welche Gruppen wir im Kopf haben, weil wir natürlich als Museum und ich als Kurator da schon erste Vorannahmen habe. Also ich habe natürlich eine Idee von, welche Gruppe ich damit assoziiere. Und die große Gefahr sozusagen dieser Herangehensweise wäre gewesen, dass wir im Endeffekt unsere eigenen Klischees reproduzieren oder Vorstellungen von Leuten bedienen, die dann sehen, ah ja, hier typisch das fühlt der Kaffeemaschine, kenne ich doch, Nespresso-Maschine kenne ich doch, aber dann passiert sozusagen nichts. Also ja. Dann haben wir zwar alle, dann können wir uns dazu verhalten, das macht vielleicht auch Spaß, aber es bleibt ein Stück weit unkritisch. Und deswegen haben wir uns davon wieder entfernt und haben uns dann auf die Suche gemacht nach Dingen, die auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so eindeutig sind und versucht einfach Dinge auszuwählen, eben sogenannte Milieudinge, die uns bei genauerer Betrachtung eben was verraten über die Einteilung von Gesellschaft in Gruppen. Und sozusagen die Klammer von Bourdieu, 70er Frankreich ins Heute, waren die sogenannten Sinusmilieus, kann man wahrscheinlich schon so sagen, mit die einflussreichste Studie, die einflussreichste Institution seit vielen Jahren, was Zielgruppenmarketing und aber auch solche Gesellschaftsmodelle und Milieustudien angeht. Und die arbeiten ähnlich lebensweltlich wie Bourdieu, also haben, auch das haben wir in der Ausstellung, haben dann für die Milieus, wie Sie sie definieren, zum Beispiel Fotos von typischen Wohnzimmern inklusive Einrichtung. Und da ist man dann auch gleich wieder drin. Also dann versucht man sich zu verorten, man sieht es und denkt, ah, das kenne ich doch, das habe ich doch, und versucht irgendwie da reinzufallen. Und das sollte sozusagen gebrochen werden. Und gebrochen wird es einmal auf einer theoretischen Ebene, also hoffen wir zumindest, indem wir diese Studien vorstellen im Wandel der Zeit und versuchen herauszustellen, was sich denn verändert hat. Und das beginnt in der Ständepyramide sozusagen schon, also im Mittelalter. Es geht über die Klassenpyramide, also eine hierarchisch geschichtete Gesellschaft, und geht dann über Schichtmodelle des Nachkriegsdeutschland in der BRD bis hin eben zu diesen heute immer noch sehr gängigen Milieu- und Lebensstilmodellen. Und wenn man das sich in dieser Chronologie auch mal anguckt, dann sieht man eben, inwieweit die Beurteilung des Gewichts von zum Beispiel Einkommen und Beruf sich geändert hat zu vermeintlich, wie Sie es am Anfang sagten, individuellen Einstellungen, Werten, Konsumentscheidungen. So, und da kommt man dann schon, alleine wenn man das so sieht, ins Grübeln. Und man könnte es so zusammenfassen, früher, und auch Marx würde das sagen, herrschte die Überzeugung, dass Sein bestimmt das Bewusstsein, also dem, wie ich aufwachse, was ich verdiene, welchen Beruf ich habe, das macht sozusagen meine Position in der Gesellschaft aus. Und überspitzt würden Milieustudien sagen, ich kann mir sozusagen meine Position über Lebensstile, Geschmack, Werte und Mentalitäten zusammensuchen. So, und wenn man das einmal so sieht, dann denkt man, okay, irgendwo liegt die Wahrheit dazwischen, und die versuchen wir zu treffen.
Milieudinge, Klasse und Geschmack, so heißt eine neue Schau im Werkbundarchiv Museum der Dinge in Berlin. Und wir sprechen weiter mit dem Kurator Alexander Renz über die Frage, inwieweit Dinge unsere soziale Herkunft verraten. Herr Renz, wir haben gerade schon gehört, die Theorie, oder wir haben gerade schon über die theoretischen Überlegungen zu dieser Ausstellung gehört und auch über die vielen Klischees, in die wir ja selbst auch immer wieder gerne reintappen. Ich glaube, das prominenteste Beispiel, an dem wir immer meinen, auch soziale Klasse ablesen zu können, gerade auch in der Jugendkultur, sind Sneaker, also Turnschuhe. Und da galt ja auch gerade in Zeiten, als wir jung waren, noch so ganz klar, der Billigturnschuh verrät vielleicht auch das Milieu am schnellsten. Aber das sind ja zum Beispiel Dinge, da hat sich so die Kodierung längst verändert. Also ganz berühmtes Beispiel, Lars Eidinger, der die Aldi-Tüte hergenommen hat und daraus so eine Art Luxusgegenstand hat fertigen lassen. Gibt es sonst noch Dinge, wo sich die Bewertung über die Jahrzehnte ganz klar verändert hat? Haben Sie dafür vielleicht Beispiele?
Ja, also den Bereich, den Sie gerade ansprechen, der eignet sich sehr gut, nämlich der Bereich der Mode. Wir sind ja eigentlich kein Modemuseum, aber in dem Fall haben wir tatsächlich relativ viele, unter anderem besagte Eidinger Aldi-Tüte. Wir haben daneben aber auch zum Beispiel eine Fake-Gucci-Cap, die vor allen Dingen denjenigen, die in Berlin wohnen, wahrscheinlich aus dem Alltag und aus dem Stadtbild sehr präsent ist. Und wir versuchen genau daran eben Fragen zu zeigen, wie verhält sich es mit einer Art von Aneignung. Und die Aneignung kann von unten kommen oder die kann von oben kommen. Und diese Gucci-Caps, die man überall sieht, die sind natürlich einerseits so eine Art Bestätigung der Macht von Luxusmarken. Andererseits zeigen sie aber auch einen total schönen spielerischen Umgang sozusagen, dass man das als Gebrauchsgegenstand annimmt, dass man es einfach normal trägt und damit irgendwie auch so eine Art von Normalisierung ausstrahlt. Mhm. Also das wäre für uns, ist das irgendwie ein schönes Beispiel, an dem man es gut ablesen kann. Kleidung insgesamt als Marker für Herkunft und für Zugehörigkeit in der Gesellschaft war mal sehr stark und eindeutig. Also wir haben als ein Beispiel zum Beispiel einen Blaumann und ein weißes Hemd. Und da gab es in der Soziologie früher mal den Begriff des Blue Collar und White Collar, also den blauer Kragen, weißer Kragen, wo man eindeutig sehen konnte, okay, da arbeitet jemand körperlich und handwerklich und auf der anderen Seite eher jemand im Angestellten oder in Leitungsfunktionen. So, das hat sich auf jeden Fall aufgelöst. Aber es wird feiner. Das ist ja das, was Bourdieu so schön beschreibt. Der Titel, die Unterschiede werden feiner. Ein weiteres Beispiel wären zum Beispiel Vintage-Klamotten. Wir zeigen einen Mantel, Vintage-Klamotten und so der Second-Hand-Markt. Ursprünglich war das ja mal eine Einrichtung, um sozial Bedürftige zu unterstützen. Und das ist in den letzten Jahren ja auch zu was geworden, wenn man es jetzt nicht aus Bedürftigkeit machen muss, wo man versucht, seinen Stil, seinen Geschmack auszudrücken. Und es gibt große Händler von Secondhand und gebrauchter Kleidung, die genau damit natürlich auch viel Geld verdienen und die sortieren sogenannte Cremeware aus. Und wir gehen hin und sind dann, und das ist wieder im größeren Kontext natürlich auch wieder, irgendwie gleichzeitig zeigen wir eine Art von Nachhaltigkeit oder umweltbewussten Konsum und drücken uns aber auch aus, indem wir zeigen, wir haben das Wissen, uns schöne Kleidungsstücke zu suchen aus vergangenen Zeiten und das neu zu kombinieren.
Eine Besonderheit Ihrer Ausstellung, dass es nicht nur Dinge zu sehen gibt, sondern auch Audiokommentare zu hören. Sie haben Experten eingeladen, die auch für ganz unterschiedliche Lebensrealitäten und Perspektiven stehen. Da sind auch migrantische Stimmen zu hören, schwarze Stimmen zu hören. Was sind das für Stimmen? Was hören wir da?
Genau, also das war eben auch genau der Versuch, dem nicht auf den Leim zu gehen, dass wir nur uns selber ausstellen und unsere eigenen Klischees und Stereotype abbilden. Und weil eben viele Dinge auch schwierig sind. Auch diese Gucci Cappy ist natürlich auf eine Art immer gleich verbunden mit Fragen von Ausgrenzung, mit Rassismus. Aber ich möchte ein Beispiel vielleicht rausgreifen. Das ist eine Pillendose, die man auch bei Manufaktum kaufen kann. Also wir kennen diese Tablettendispenser, die man im Krankenhaus hat, wo Montag bis Freitag oder Sonntag draufsteht und in dem dann die Medikamente drin sind. Und die gibt es bei Manufaktum in einer Luxusvariante aus eluxiertem Aluminium und Ahornholz. Und im ersten Moment war unsere Reaktion so verrückt. Also diese Verluxurisierung von allem. Also es gibt wirklich alles in billig und teuer und das braucht nun wirklich kein Mensch. Und da haben wir zum Beispiel einen Audiokommentar einer Person, die nicht genannt werden möchte namentlich, die eine chronische Erkrankung hat und die aber dazu erzählt, dass das für sie eine absolute Befreiung war.
Ah,
weil
ja.
Dieses ewige Kranksein, dieses ewig erinnert werden an Krankenhaus, weil es nur sozusagen krank aussehend gestaltete Dinge gibt, ist überhaupt nicht gut. Und für sie war das ein Moment der Ermächtigung.
Mhm.
Also auch da sehen wir wieder, selbst bei den vermeintlich eindeutigen oder für uns eindeutigen Sachen, bei denen wir gleich in eine Wertung kommen, ist es nicht so einfach. Und das haben wir versucht, über diese Audiokommentare irgendwie so ein Stück weit transparent zu machen und uns externe Expertise reinzuholen.
Und jetzt haben Sie auch versucht, ein Ding zu finden, das eins für alle ist. Also
ja.
Ein Objekt, das alle Menschen benutzen und an dem Klassen- oder Milieuzugehörigkeit nicht zu erkennen ist. Sind Sie da wirklich fündig geworden?
Wir machen Vorschläge, würde ich mal sagen. Aber richtig fündig geworden sind wir nicht. Also ein Vorschlag wäre zum Beispiel das Billigregal von IKEA, das ja eine lange Geschichte hat, 78 eingeführt und mittlerweile irgendwie, ich weiß gar nicht genau, um die 80 Millionen Mal verkauft. IKEA ja insgesamt eine Firma, die versucht eben das zu tun, nämlich gute Gestaltung für die breite Masse auch herzustellen. Und das Billigregal, dem eilt zumindest der Ruf voraus, dass es sowohl bei Studierenden als auch bei Professorinnen im Büro stehen könnte. Aber es ist schwierig. Und aber alleine die Überlegung und ins Denken zu kommen, ob es diese Sachen gibt, macht total Spaß und ist irgendwie gibt einen anderen Zugang zu den Dingen. Vielleicht ein Beispiel, das wir daneben gestellt haben, ist die Coca-Cola, weil es da ein total tolles Zitat von Andy Warhol gibt, der behauptet, dass das Tolle an den USA ist, dass egal wie viel Geld man hat, egal wie mächtig man ist, dass die Coke immer die gleiche ist und für kein Geld der Welt bekommt man eine bessere Coke. So, das wäre sozusagen der absolute Glaube, dass die Marktwirtschaft die Dinge gleich macht und dass sie die guten Produkte durchsetzen. Und demgegenüber haben wir dann gestellt ein Superfestglas aus der DDR, die sozusagen von der staatlichen Seite versucht hat, Dinge zu machen, die eben gar nicht erst dazu einladen, dass man versucht, sein Prestige, seinen Status und seine soziale Position auszudrücken.
Alexander Renz ist Kurator der Ausstellung Milieudinge, Geschmack und soziale Herkunft. Zu sehen im Werkbundarchiv Berliner Museum der Dinge. Die Ausstellung läuft noch bis zum 2. März in der Leipziger Straße 54 in Berlin. Tausend Dank für das Gespräch.